Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute
vor dem Ärztetag 2023. Anlässlich des kommenden Ärztetages in Essen sprechen wir darüber, welche Themen die Delegierten in diesem Jahr beschäftigen werden. Für die Leute, die sich vielleicht mit dem Ärztetag noch nicht so beschäftigt haben, ist das sowas wie das Gipfeltreffen der Medizinerinnen und Mediziner in unserem Land?
Ja, so könnte man das durchaus bezeichnen. Es ist, wenn Sie so wollen, die Hauptversammlung der Bundesärztekammer. Die Bundesärztekammer ist ja eine Arbeitsgemeinschaft der Landesärztekammern, 17 an der Zahl. Und die entsenden aus ihren Vertreterversammlungen und Delegiertenversammlungen in den Ländern dann Delegierte in den Deutschen Ärztetag. Insgesamt sind das 250 Delegierte, die den Deutschen Ärztetag dann bilden. Und der kommt einmal im Jahr zusammen an unterschiedlichen Orten. Immer ist eine andere Landesärztekammer Gastgeber. Dieses Jahr als Gastgeber die Landesärztekammer Nordrhein und der Deutsche Ärztetag findet in Essen im Ruhrgebiet statt.
Jetzt habe ich ja Soziologie studiert, jetzt interessiert mich natürlich, wie ist denn da die Grüppchenbildung? Hängen die Leute zusammen, die sich aus Gremien kennen? Stehen die Anästhesisten bei den Anästhesisten und die Chirurgen bei den Chirurgen? Ist man nach Bundesland sortiert? Wie ist
eine
das?
Eine intelligente Frage des politisch erfahrenen Journalisten. Nein, grundsätzlich, systematisch ist es eigentlich nach Landesärztekammer sortiert. Mhm. Eigentlich ist jeder dort anwesende Delegierte zunächst mal Formalvertreter seines Landes. Mhm. Und dann soll sich der Deutsche Ärztetag eben über übergeordnete, alle Landesärztekammer betreffende Fragestellungen eine Meinung bilden, darüber diskutieren. Da sind zum Beispiel die Musterberufsordnung, die Musterweiterbildungsordnung. Und das sind deshalb Musterordnungen, weil sie eigentlich dann von den Ländern nachvollzogen werden müssen. Dann erst werden sie rechtskräftig und rechtsrelevant für die Ärztinnen und Ärzte in den Regionen. Denn die eigentlich die Ärztinnen und Ärzte verwaltenden und beaufsichtigenden und selbstverwaltungsorganisierenden Institutionen sind die Landesärztekammern. Mhm. Die sind Körperschaften öffentlichen Rechts und handeln sozusagen in Statusstelle und im Statusauftrag in der Verwaltung des Berufsstandes. Die Bundesärztekammer ist nur ein Moderator, eine Plattform sozusagen, die diese Dinge in den verschiedensten Ländern dann auf der Bundesebene zusammenführen und ist natürlich dann auch der Ansprechpartner auf der Bundesebene. Und da muss man sagen, natürlich ist Sozialpolitik sehr stark in den letzten Jahrzehnten auch bundespolitisch geprägt. Mhm. Insofern ist eigentlich diese Vertreter auf der Bundesebene wichtiger geworden als vielleicht noch vor 40, 50, 60 Jahren, als dieses System gegründet wurde. Und so ist die Systematik. In der Realität sieht es ein bisschen anders aus. Ist es so, wie jetzt gerade beschrieben? Ja, aber nicht nur. Denn die anwesenden Delegierten sind in den allermeisten Fällen auch noch Mitglied eines Verbandes. Zum Beispiel eines Berufsverbandes der Anästhesisten oder aber eines fachärztlichen Dachverbandes, des Spitzenverbands Fachärzte oder aber des Marburger Bundes als der Verband der angestellten Ärztinnen und Ärzte oder die Gewerkschaft oder aber des Hartmann-Bundes, dem Freien Verband aller Ärzte. Also da gibt es sehr, sehr viel und ganz viele andere auch noch, die ich alle nennen könnte und hier sich jetzt nicht ausgeschlossen fühlen sollen. In dieser Funktion sind die Kolleginnen und Kollegen dann auch da. Zwischen den Verbänden gibt es viele synchrone Interessen, sich überlappende. Es gibt aber auch divergierende Interessen und Interessenkonflikte, die auszutragen und zu denen Kompromisse zu finden, auch Aufgabe dieses Treffens ist.
Aber mich begeistert das ja direkt. Das ist ja quasi eine Diskursmaschine mit vielen Leuten, die viele Hüte mitbringen. Und das bedeutet ja natürlich, dass die Diskussionen vielleicht knackig sind. Bedeutet aber auch, wenn man sich auf was einigt, dass es dann ja auch gleich wieder weitergetragen wird in viele Institutionen, in viele Zusammenhänge, Kreise, Gremien und so weiter. Also das klingt mir nach einem, sagen wir mal, nach einem sehr interessanten Treffen. Und Ihr Team hat mich ein bisschen mit den Themen versorgt, die diesmal vorkommen werden. Der erste Tagesordnungspunkt, da musste ich direkt schmunzeln. Der heißt Generalaussprache. Das klingt ja gewaltig. Wie viele Wochen haben Sie dafür eingeplant?
Ja. Ja, die heißt jetzt in Ihrem Briefing so. In der Tagesordnung heißt sie nicht so.
Okay, verstehe.
So, das ist aber die Aussprache zur Eröffnungsrede des Präsidenten.
Mhm. Okay, das heißt, da bestimmen Sie so ein bisschen die Themen.
Da werden Themen von mir angesprochen. Das ist aber ein breiter Strauß, üblicherweise und auch dieses Mal. Und zu denen, und das, ich meine, Gesundheitspolitik ist ja vielfältig, überhaupt keine Frage, und eine lebendige, muntere Debatte im Rahmen von Pandemie, Pandemiebewältigung, Herausforderungen, Krankenhausplanung und allem, was es in den letzten Wochen und Monaten rauf und runter diskutieren, kann man sich vorstellen, dass das ein breiter Strauß ist. Und insofern ist dann auch die Aussprache, die dann dazu erfolgt, natürlich sehr thematisch breit angelegt. und streift viele interessante Facetten. Und ich gebe Ihnen völlig recht, das ist ein sehr dynamischer Kongress, ein sehr dynamisches Zusammenkommen, bei dem wirklich die Standpunkte auch ausgelotet werden.
Und apropos Standpunkte, Dinge, zu denen man Standpunkte haben könnte, sind ja eine Masse an Gesetzesvorhaben oder auch an geplanten Reformen. Also einiges liegt schon vor, einiges kommt jetzt demnächst, einiges ist nur angekündigt und so. Was davon wird Sie jetzt besonders beschäftigen in Ihrer Rede, aber vielleicht auch allgemein auf dem Ärztetag?
Es wird uns natürlich das Thema Strukturreform der Krankenhausplanung, Krankenhausfinanzierung befassen. Das ist ein natürlich zentrales Thema. Das wiederum ist allein nicht nur so zu betrachten, sondern es hat große Auswirkungen natürlich auch auf die Vernetzung mit den ambulanten Versorgungsstrukturen. Wenn demnächst Krankenhäuser unter Umständen bisher stationär erbrachte Leistungen in größerem Umfang ambulant erbringen können sollen, dann müssen die Patienten ja dann, wenn sie das Krankenhaus verlassen, nach einem Eingriff auch irgendwie weiterversorgt werden.
Das wäre schön.
Und zwar nicht nur ärztlich, auch pflegerisch. Ja, in vielen Fällen. Also da sind so viele Integrationsstellen zu bearbeiten, zu diskutieren, dass das ein sehr breites, großes Thema sein wird. Und dann haben wir natürlich zwei Schwerpunktthemen, die gesondert behandelt werden. Auch die werden natürlich von mir angesprochen. Auch die werden uns dann sozusagen nicht in der Aussprache, sondern dann im Rahmen dieses Tagesordnungspunkts befassen. Und dann werden wir natürlich einen Ausblick in zukünftige Herausforderungen machen. Ich sage mal, die Gesellschaft des langen Lebens, gepaart mit medizinischem Fortschritt und der demografischen Entwicklung der Gesamtgesellschaft und der Ärzteschaft, ist ein Dreiklang, der erhebliche Herausforderungen in sich birgt und auf die angemessen zu reagieren, sie zu antizipieren, sich jetzt zu einem Zeitpunkt, wo die Versorgung noch cum grano salis ganz gut gestemmt werden kann, darüber Gedanken zu machen, wie wird man das bewältigen können.
Und Sie haben gerade die Probleme in den und um die Kliniken und die Veränderungen dort geschildert. Ist das so, dass man dann mehr fachlich diskutiert und gleich Punkte erarbeitet, was alles noch nicht so gut ist, was sich ändern muss? Oder gibt es da auch ein großes Geschimpfe auf die Politik, wenn sie zum Beispiel was nicht gut hingekriegt hat?
Natürlich kritisieren wir die Politik auch lautstark und auch heftig, wenn es sein muss. Das ist überhaupt keine Frage.
Ich finde, das hat sie auch ab und zu verdient.
Also, ohne Frage, ist, ohne Frage. Ja. Sie müsste das ja im Übrigen weniger ertragen, wenn sie viele gesellschaftliche Gruppen besser einbände. Und das gilt auch für die Ärzteschaft. Und wir haben im Zusammenhang mit dem Reformvorhaben um das Thema Krankenhausplanung und Gestaltung eben immer angeboten, dass wir auch früh schon gerne in den Prozess eingebunden würden und unsere Expertise, unseren aus der realen Versorgung her entstehenden Sachverstand einbringen würden. Und das hat der Minister relativ deutlich abgewehrt und auch sozusagen uns vertröstet und gesagt, nein, also er wollte erstmal mit Menschen sprechen aus der Wissenschaft und die sozusagen da systematisch drauf schauen und nicht so sehr sich an der Realerfahrung orientieren. Ich glaube, dass das keine kluge Entscheidung war. Man hat das in Nordrhein-Westfalen, dort wo man auch schon mit der Landeskrankenhausplanungsreform weiter ist und auch sich etwas ausgedacht hat, anders gehandhabt. Da sind die Landesärztekammer Nordrhein-Westfalen-Lippe sehr früh einbezogen worden in die Überlegungen. Und ich glaube, das, was dabei herausgekommen wird, ist deutlich praktikabler als die bisherigen Vorschläge, die wir aus der Reformkommission auf der Bundesebene haben. Und das gilt im Übrigen ja interessanterweise nicht nur für die Ärzteschaft, sondern wir haben das und können das beobachten in ganz vielen Feldern des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Handelns. Der Industrie- und Handelskammertag beklagt das ganz genauso und es beklagen Handwerksverbände und andere. Und sie werden eben im Wesentlichen von der Politik als Lobbyisten betrachtet. Und zumindest mal im Falle der Ärzteschaft und der Kammern, der Landesärztekammer und der Bundesärztekammer, ist das definitiv völlig unzutreffend. Weil wir sind keine Lobbyisten. Natürlich vertreten wir auch das Interesse von Ärztinnen und Ärzten. Gar keine Frage. Aber wir tun das nicht allein, sondern wir sind auch zuständig für das Berufsrecht, die Weiterbildung, die Qualifizierung der Ärztinnen und Ärzte, die Fortbildungsverpflichtungen. Und wir sorgen auf diese Weise dafür, umsichtig und verantwortungsvoll, dass ein sehr komplexes, aber unglaublich wichtiges System funktioniert. Und wir sind insofern mit dem, was wir tun, sehr stark gemeinwohlorientiert. Und diese Gemeinwohlorientierung ist etwas anderes als der einfache Lobbyismus, wo es nur und ausschließlich um wirtschaftliche Interessen einer bestimmten Gruppe geht.
Da muss man einfach den Unterschied machen. Es gibt eben Lobbyismus, der sozusagen als Dienstleistung passiert. Das könnte ich ja auch machen. Ich könnte ja morgen sagen, Ärzteschaft, gibt mir Geld. Ich gehe zu den Politikern und versuche was durchzusetzen. Aber ich bin eben kein Arzt. Ich bin kein Betroffener. Ich arbeite nicht an vorderster Front. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied, ob man eintritt für die Interessen seiner eigenen Berufsgruppe, die natürlich auch einen hohen gesellschaftlichen Wert hat, oder ob man das einfach nur macht, um sich eine Mark zu verdienen. Aber man sollte die die Unterscheidung machen. Und was mich auch wundert, ist natürlich, wenn das Bundesgesundheitsministerium oder der Minister sagt, er redet lieber mit der Wissenschaft als mit den Ärzten. Als ich das letzte Mal hingeschaut habe, war Medizin auch noch eine Wissenschaft.
Ja.
Ich weiß, wie er es meint.
Gibt mehr, mehr wissenschaftsorientierte Mediziner und Mediziner, die sind eher sozusagen mit Versorgung von Erkrankten befasst. Das gibt schon auch Schwerpunkte, aber...
Aber die sollten natürlich gehört werden, wenn man über deren Arbeitswelt entscheidet.
Also ich glaube, bei Reformen grundlegender Art, die erhebliche Veränderungen bedeuten, ist es ja wichtig, dass die, die sie betreffen, eine Einsicht in die Notwendigkeit und auch die Überlegungen gewinnen, möglichst zu einem frühen Zeitpunkt und mitwirken an einem vernünftigen Zustandekommen, an einem vernünftigen Prozess und einem vernünftigen Ergebnis. Und wenn man sie von der Mitwirkung ausschließt, die Fantasie entwickelt dann natürlich Abwehrmechanismen und dann wird man misstrauisch und auch frustriert unter Umständen, fühlt sich übergangen. Und das Ergebnis selbst ist sicherlich auch nicht so gut. Und da hat es zwei Probleme. Das schlechtere Ergebnis und die deutlich erschwerte Kommunikation.
Ist immer schwierig. Und ich glaube ja auch, dass die Menschen, die sozusagen jeden Tag in diesem Zusammenhang arbeiten, mit Sicherheit auch eine Perspektive und einen Input haben, der wertvoll ist, wenn man das wissen will. Und der sich nicht in quantitativen oder qualitativen Studien auch abbilden lässt. Ja, also
unbedingt.
Viele Politiker sagen ja auch, ich gehe immer an die vorderste Front. Ich gehe in die, was es auch immer ist, Fabriken, auf die Bauernhöfe, in die Kliniken, um eben wirklich was zu verstehen von dem Thema. Das halte ich nicht für total verkehrt.
Also die parlamentarische repräsentative Demokratie, in der Parteien, die Vertreter des Volkes organisieren oder in der Teile der Gesellschaft sich in Parteien organisiert mit einem ähnlichen politischen Willen und Vorstellungen und aus diesem Kreis heraus dann sich Abgeordnete oder Kandidaten finden, um Abgeordnetenplätze zu besetzen. Entweder im Direktwahlmandat, indem sie das Vertrauen der Mehrheit der Bürger ihres Wahlkreises für sich gewinnen können oder aber auf der Landesliste, in die sie das Vertrauen der Parteigremien erworben haben. In dieser Demokratie ist es ja von der Grundkonzeption so angelegt, dass ja Bürger und Bürgerinnen, die eigentlich nicht a priori Politiker waren, sondern die unter Umständen irgendeiner Form von zivilem Beruf nachgegangen sind, völlig unabhängig, ob sie Arbeiter am Band, Akademiker, Handwerker, selbstständig oder angestellt oder was auch immer sind. Mhm. Und diese Repräsentanz möglichst im Querschnitt der Bevölkerung wiederzusehen im Parlament und dort auch die Lebenserfahrung, die Realerfahrung der unterschiedlichsten Lebenswelten zusammenzutragen. Und aus dieser Erfahrung dann politische Lösungsvorschläge zu erarbeiten und auch zu konsentieren, die die Gesellschaft und die Herausforderungen der Gesellschaft voranbringen und bewältigen, das ist die Aufgabenstellung. Und wir sind ein bisschen davon weggekommen, weil wir feststellen müssen, dass es eigentlich geringe Zahl von Parlamentariern gibt, die sozusagen diesen Bereich des Lebenserfahrungs machen in einem bürgerlichen Beruf zum Teil übersprungen haben.
Es gibt ein weiteres Thema auf dem Ärztetag, Freiheit und Verantwortung in der ärztlichen Profession. Wenn jetzt Medizinerinnen und Mediziner nicht genug gehört werden und nicht genug involviert werden, frühzeitig in Veränderungen, in Debatten, ist dann diese Freiheit ihrer Profession in Gefahr?
Nicht unbedingt automatischerweise, aber man könnte zumindest Sorge haben, dass sie zu wenig berücksichtigt wird. Mhm. Und Begriff Freiheit und Verantwortung sind im Sinne des freiberuflichen ärztlichen Handelns sozusagen Gegensatzpaare, die sich aber miteinander bedingen und die aufeinander einwirken und insofern wichtig sind und gehören miteinander immer zusammen genannt. Auf der einen Seite reklamieren wir für den freien Beruf einen großen Grad an Entscheidungsfreiheit und Unabhängigkeit dieser Entscheidung. Insbesondere, was die rein ärztlich-medizinischen Fragestellungen angeht. Strukturell eingebettet in Systeme hat man sich an das zu halten, was sozusagen an Systemvorgaben da ist. Das ist keine Frage. Aber in der inhaltlich-medizinischen Bewertung einer Situation, einer Erkrankung, eines Handelns mit und am Patienten sind wir frei und sollten wir es auch bleiben. So, und alle Maßnahmen, so diese Freiheit muss aber gepaart sein mit einem hohen Grad an Verantwortungsempfinden, weil man sozusagen diese Freiheit nicht einfach so ausleben kann, sondern sie ist in dem Kontext zu sehen, das möglichst Beste im speziellen individuellen Fall für den sich mir anvertrauenden Patientinnen oder Patienten tue. Ich muss also diese Freiheit im Wesentlichen und absolut hauptsächlich ausüben und anwenden in der individuellen Behandlung und Behandlungsentscheidung. Und diese Grad von Verantwortung muss ich immer empfinden und dann gewinnt die Freiheit eine andere Tönung, eine andere Bedeutung, als wenn es einfach nur heißt, ich kann tun lassen, was ich möchte.
Es ist nicht so ist Liberté nicht, toujours.
So ist sie nicht gemeint.
Genau.
Und das muss man differenzieren und das herauszuarbeiten. Und um Freiheit mit Verantwortung leben zu können und damit so gut wie möglich auch dem einzelnen Individuum dienen zu können in der Ausübung des Berufes, müssen wir schon schauen, wie viel Regulation und Regulierungsdinge gibt es rund um unseren Beruf. Wird diese Freiheit eingegrenzt durch Maßnahmen, durch Regulationsmaßnahmen, durch bürokratische Vorgaben, durch strukturelle Ablaufvorschriften und so weiter, die es zu reflektieren und auch zu hinterfragen gilt in dem Kontext. Unser Eindruck ist schon auch der, dass wir ein bisschen so eine Art von Deprofessionalisierung unseres Berufes erleben.
Also nicht von innen, sondern von außen.
Von außen, selbstverständlich. Im Wesentlichen natürlich von außen. Und diese Aspekte wollen wir diskutieren. Dazu haben wir eben Peter Müller, den ehemaligen Ministerpräsidenten des Saarlandes und jetzigen, seit vielen Jahren schon Bundesverfassungsrichter, eingeladen, der über die verfassungsrechtliche Verankerung und Repräsentanz dieser freiheitlichen Berufsausübung der freien Berufe mit uns gemeinsam reflektieren will.
Und jetzt vielleicht mal sozusagen von dieser fast philosophischen Betrachtungsweise wegkommen. Wenn die Freiheit der Ärztinnen und Ärzte beschränkt wird in den letzten Jahren, passiert das eher durch Gesetze oder passiert das eher dadurch, dass zum Beispiel kein Geld dafür da ist, wie sie behandeln wollen?
Eher durch Gesetze und Normen oder untergesetzliche Normen, die von im Wesentlichen Nicht-Ärztinnen und Ärzten aufgestellt werden.
Es gibt einen Punkt zur Gesundheitsbildung, vom Wissen zum Handeln. Ich glaube, da wird vieles aufgegriffen, was wir auch in unserem Podcast schon besprochen haben, was mit Gesundheitskompetenz zu tun hat.
Das ist ein Herzensthema von mir, ganz persönlich und auch sehr stark durch meinen persönlichen Einfluss auf die Tagesordnung dieser Form gelangt. Wir haben oft hier an dieser Stelle darüber gesprochen, wie wichtig ich es erachte, dass Gesundheitskompetenz erworben wird in größerem Umfang, in breiterem Umfang und auch schon zu viel früheren Lebensjahren, als wir das vielleicht heute versuchen und tun. Und darum, glaube ich, ist das ein wichtiger Punkt, bei dem es darum geht, dass Menschen früh lernen, möglichst im Rahmen des Bildungssystems durch spezifische Bildung zu diesem Thema, aber auch durch ein gutes Bildungssystem allgemein, weil wir auch wissen, dass eine allgemeine gute Bildung auch zur Folge hat, dass Menschen in größerem Maße sich mit Gesundheitskompetenzfragen auseinandersetzen und dort einen anderen Level von Kompetenz auch entwickeln. Und das muss früh geschehen in der Vorschule, Grundschule, in den frühen Jahren der weiterführenden Schule. Da sind die Grundsätze zu legen, da sind entscheidende Weichenstellungen möglich und allemal nötig, weil ich glaube, dass das Gesundheitswesen mit den vorhin schon mal beschriebenen Herausforderungen deutlich besser wird fertig werden können, wenn wir an dieser Kompetenz und damit auch der sogenannten Resilienz der Menschen arbeiten und sie selbstständiger machen, unabhängiger machen und gesünder letztendlich machen. Das ist auch eine urärztliche Aufgabe, haben wir auch hier schon mal darauf hingewiesen und das ist der zweite Tagesordnungspunkt, bei dem uns die Landesschulministerin Frau Feller als Diskutantin und Vortragende mit zur Verfügung steht, unter anderem neben einem Wissenschaftler, der sich mit diesem Thema Gesundheitskompetenz befasst, Herrn Orkan aus München. Und von dem Thema verspreche ich mir auch ein bisschen einen zukunftsweisenden Aspekt im Hinblick auf die beschriebene Herausforderung.
Was war ja so Ihr Traumergebnis? Denn der Punkt heißt ja vom Wissen zum Handeln. Jetzt könnte es ja schlimmstenfalls passieren, dass man von Wissen zum noch mehr Wissen kommt. Aber wichtig sind ja wahrscheinlich Initiativen, die dann auch Dinge verändern.
So ist es. Die fangen an in der Schule. Das beginnt damit, dass wir werden eine Forderung stellen, dass Gesundheitswissen und Wissen um Gesundheitskompetenz in die Lehrinhalte integriert wird. Ob das in einem Schulfach Gesundheit mündet oder aber ob es in verbindliche Lehrinhalten innerhalb unterschiedlichster anderer Fächer sich widerspiegelt, das muss nicht zu Ende definiert bestimmt werden, aber dass es einen präzisen Wissenskanon geben sollte, der zu den zu vermittelnden Inhalten im Lehrplan zählt, das halten wir schon für nicht nötig und erforderlich. Und da gibt es drumherum natürlich viele andere Aktivitäten, die wir fordern werden, vom gesunden Schulessen bis zu Bewegungsinitiativen in den Schulen, also viele andere Dinge, die zu dem beitragen, was dabei gut sein kann.
Also ich habe so viel langweiligen Sport- und Biologieunterricht selber gehabt. Ich finde, wenn man da ein bisschen was abknapst und interdisziplinär über Gesundheitskompetenz spricht, also mich würde das freuen. Ja.
Wenn Sie noch viel, noch viel Sportunterricht gehabt haben, sind Sie noch richtig glücklich. Ja. Also ich glaube, dass der Teil des Sports in den Schulen bei uns eher zu gering ist. Und ich ganz persönlich, dass das Schulsetting, was wir haben als Halbtagsschule, überhaupt überlegensbedürftig wäre. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Herausforderungen, die auf junge Leute und junge Menschen einströmen, kaum in der Form werden bewältigt werden können. Und ich habe einen großen Faible eigentlich für eine gute Form von Ganztagsschule, in der dann auch die Schulaufgaben gemeinsam gemacht werden, auch mit Lehrkräften oder schon gemeinsam und wo sportliche Aktivitäten und Angebote dann eben auch vielfältig in den Schulalltag mit integriert werden. Ich glaube, das hilft vor allen Dingen denen, die da wenig Unterstützung von zu Hause haben.
Es gibt noch zwei Sachstandsberichte. Das ist sozusagen eine Bestandsaufnahme zu Themen, die die Ärzte und Ärztinnen schon länger beschäftigt. Zum Beispiel eins davon ist Klimawandel. Ein großes Thema auf dem 125., also auf dem vorletzten Ärztetag. Ein anderes ist Digitalisierung. Vielleicht wollen wir darüber auch kurz sprechen. Wie würden Sie sagen, ist der Stand dessen, was Ärztinnen und Ärzte an Impulsen gegeben haben, vielleicht an Veränderungen schon bewirkt haben zum Klimawandel?
Also ich glaube, dass wir als Bundesärztekammer wahrgenommen werden als jemand, der sich bei dem Thema Klimawandel und Gesundheit sehr stark macht. Und der sehr intensiv und auch nachhaltig und hartnäckig dieses Thema im Spiel hält und darauf hinweist, dass Gesundheit und Klima zwar sehr eng zusammenhängende Faktoren sind und dass wir insofern auch vor dem Aspekt unserer Gesunderhaltung und der Erhaltung einer Gesundheit ermöglichenden Lebenswelt uns dem Thema Klimawandel widmen müssen. Und dann gewinnt das eine andere Qualität als sozusagen so eine Verbotskultur, du darfst das nicht, darfst das nicht, sondern man tut das dann vielleicht auch, denn wir werden ja uns in vielen Dingen im Verhalten ändern müssen, was Verkehr angeht, Fortbewegung, was Freizeitverhalten angeht, was Reisen angeht, was Ernährung angeht. Also da gibt es eine Menge Herausforderungen, die wir zu bewältigen haben und diese Veränderungen, die da dann wahrgenommen werden, müssen übrigens nicht alle schlimm sein. Da wird dann viel an die Wand gezeichnet von Leuten, die sich nicht verändern wollen. Das kann ich nicht nachvollziehen, wenn man seine Fantasie ein bisschen fröhlicher gewähren lässt, dann mal als Beispiel das Autofahren, dass mir einer erzählt, dass heute auf das Autofahren auf deutschen Straßen, in deutschen Innenstädten oder Autobahnen in irgendeiner Form ein Ausdruck von Freiheit wäre, wenn man da stundenlang eingekesselt von vielen anderen Blechkonserven steht und Zeit verbringt, dann ist das ein komischer Freiheitsbegriff, den ich persönlich nicht nachvollziehen kann.
Ich finde auch, Podcast hören kann man viel besser im heimischen Garten als im Stau.
Oder auch auf dem Handy im öffentlichen Nahverkehr.
Ja, stimmt.
So, da geht das viel besser.
Oder auf dem Fahrrad.
Oder auf dem Fahrrad, genauso ist es. Also gibt viele Dinge, die dabei von Bedeutung sind und die, glaube ich, über das Thema und Vehikel Gesundheit besser bewegt werden und besser verstanden werden und auch eine größere Wirkung entfalten können, als wenn wir das jetzt nur von der reinen Klimabetrachtung her kommend besprechen und versuchen würde. Und da sehe ich uns als Bundesärztekammer auch in einer ganz spezifischen, aber gesamtgesellschaftlichen großen Verantwortung. Und da, finde ich, haben wir viel dran getan und das werden wir weitermachen. Und dazu zählt dann eben auch die Bemühungen, zum Beispiel diese Geschäftsstelle hier in Berlin auch bis 2030 klimaneutral zu stellen und alle Maßnahmen zu treffen, baulicher und anderer Natur, und auch die Ausgaben nicht zu scheuen, die damit verbunden sind, das umzusetzen.
Wir haben uns ja mal kennengelernt auf einer Veranstaltung zum Thema Digitalisierung. Darüber möchte ich auch noch kurz sprechen. Damals war ich erstmal überrascht, wie positiv die Ärzteschaft grundsätzlich gegenüber der Digitalisierung eingestellt war. Ich glaube, es war nicht immer so, aber es ist jetzt schon seit vielen Jahren so. Das Negative kam dann daher, wie es gemacht wird. Gesagt, ja, wir wollen das, aber die Transformation, wie sie hier von der Politik vorangetrieben wird, so ist das nicht in Ordnung. Da hat sich nicht so wahnsinnig viel geändert, oder?
Nein, da hat sich nicht so viel geändert, weil man sagen muss, die Versuche eines E-Rezepts sind sehr holprig gewesen. Die EAU, also die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, ich glaube, die funktioniert inzwischen weitestgehend. Aber die Prozesse, die man im Wesentlichen angestoßen hat, sind eben mal primär administrative Prozesse gewesen und nicht unbedingt Prozesse, die jetzt Patientensicherheit oder ärztliches Handeln am Patienten verbessert hätten. Und die wären, glaube ich, intuitiv als nutzbringender wahrgenommen worden und hätten vielleicht auch mehr Motivation verursacht oder befördert. Das ist das eine und das Wesentliche. Und das zweite ist auch, das muss man wirklich sagen, dass auf der technischen Seite die Dinge wirklich zum Teil unvorstellbar zäh sind. Und wenn einer dann merkt, dass er, weil es einfach technisch nicht ineinander greift, weil die unterschiedlichsten Komponenten nicht zueinander passen und die Dinge sich immer wieder aufhängen oder haken und dann sozusagen dieser digitale Weg um ein Vielfaches länger dauert als der ursprüngliche analoge und eingespielte analoge. Ja, wen will ich dann hinterm Ofen hervorlocken? Das wird schwerlich gehen. Also ich glaube, da ist zwischen den Beteiligten, Verantwortlichen im Wesentlichen auf der technischen Seite und denen, die dann die Spezifikationen auf der sozusagen Anforderungsseite formulieren. Da ist noch viel Luft nach oben im Hinblick auf ein pragmatisch organisiertes System, was dann auch funktioniert. Und vielleicht muss man sich manchmal auch mit etwas weniger technischen Tools und Features zufrieden geben. Das ist ja mein altes Credo, dass wir Overengineering betreiben und dafür manches denkbare Feature auch nochmal erst weglassen, aber mal zu einem stabilen Funktionieren, pragmatischen Funktionieren in der Praxis kommen, damit die Erfahrungen, die gesammelt werden, so sind, dass sie einen positiv weiter motivieren. Und das ist ganz anders gelaufen.
Ich freue mich, dass Sie sich beim kommenden Ärztetag analog treffen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen zwei Dinge. Erstens, dass Sie einen sehr erfolgreichen Ärztetag haben mit guten Gesprächen. Und das Zweite, dass die Politik Ihnen dann auch vielleicht besser zuhört oder früher mit Ihnen spricht.
Wir werden intensiv daran arbeiten. Wunderbar. Herzlichen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text. In Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast@brek.de.